Ja, herzlich willkommen bei weltergesundheit.tv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei uns geht es heute um Naturwissenschaften bzw. Naturheilkunde. 1839 ist der Name erstmal aufgetaucht zur Abgrenzung zur naturwissenschaftlichen Medizin. Wir wollen uns heute um die Zeit davor unterhalten und da habe ich einen ganz besonderen Gast, der sich gut in Geschichte auskennt. Herzlich willkommen, Frank Stoner.
Hallo Jana,
schön, dass
freut
du da
mich.
bist. Ja.
Freut mich sehr, bei dir zu sein, in dieser kleinen Runde hier. Schön.
Ja. Schön, dass du da bist. Was bedeutet für dich Naturheilkunde und ja, wo fängt sie bei dir an?
Naturheilkunde, naja. Also ich meine, ich habe jetzt keine Expertise in Naturheilkunde. Ich bin auch selber kein Naturheilkundler. Aber weil du jetzt auch schon so das historisch betrachtet hast, Naturheilkunde ist, in der Heilkunde ist halt alles, was hilft, hilft. Also alles, was heil zählt. Es ist Heilkunst. Und Naturheilkunde ist vor allem halt, schätze ich mal, traditionelles Wissen, altes Wissen. Und es ist auch eine Heilkunde aus meiner Sicht, wo auch der Mensch halt im Mittelpunkt steht. Also wo es halt darum geht, was bist du für ein Typ? Also weil das ist auch Teil dann von manchen oder von glaube ich, ganz vielen Heilkünstlern, dass sie einfach auch die Individualität des Menschen schätzen. So. Dass nicht das Gleiche für alle gilt, also nur so eine Normomedizin, dass ich irgendwelche Werte nehme. Oh, das ist aus der Norm, das ist aus der Norm. Sondern das individuell sehen. So, was bist du und was ist für dich das Richtige und was ist für dich heilsame?
Ja, vor allem ist es ja Naturheilkunde natürlich aus der Natur. Wie stehst du zur Natur oder wie nah bist du der Natur? Bist du ein Mensch, der gerne rausgeht, um da
Oh ja.
Energie zu tanken?
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich mache ich immer noch sehr viel, sehr gern. Wobei ich jetzt auch schon städtisch lebe. Aber ich habe das in meinem Leben auch schon ganz anders gehabt. Also ich bin auch wirklich allein in die Wildnis gegangen. Auch um so wirklich mich selber auch zu testen. So, wo ist meine Grenze? Wie weit kann ich da gehen? Körperlich wie mental auch. Ja. Das ist auch so. Also ich habe das auf jeden Fall schon mehrmals auch so richtig intensiv gemacht in meinem Leben. Und ich muss jetzt da nicht permanent irgendwie wie ein Einsiedler leben, aber ich habe das auch schon mal gemacht. Und ja, kann daraus durchaus Kraft schöpfen. Ja.
Wo hast du das gemacht?
Also mehrmals, ich war viel auf Reisen so, aber jetzt mal so richtig in die Wildnis mich begeben, das war in Südamerika, in Chile und Argentinien, so ganz im Süden und in Patagonien, Feuerland und so. Und, ja.
Was machen die dort so in Naturheilkunde? Was ist dazu typisch Tradition?
Oh, puh, das ist, ich glaube ganz ehrlich, da gibt es jetzt, also da ganz unten im Süden, da gibt es nicht mehr viele Traditionen. Jetzt auch so von den Ureinwohnern, da gibt es nicht mehr viele Ureinwohner. Chile selbst ist natürlich ein Riesenland. Ich meine, das ist also das längste Land der Welt. Und dort gibt es schon sehr viele Nachkommen von den Ureinwohnern. Und die dann auch natürlich ihre Traditionen haben, auch medizinisch. Aber jetzt also ganz unten in Patagonien, ne, das Wildnis. Also die Menschen, die man dort trifft, also das ist dann eher alles ein bisschen rauer. Also, ist wirklich so. Die wenigen Städte, die dort unten sind, das sind irgendwelche Bergmannstädte. Das ist so männlich, Arbeiter, Pioniere, die da aus der Erde so die Sachen rausreißen. Das ist man von Naturheilverfahren sind wir da, glaube ich, eher ganz weit weg. Gell?
Als ich mich so mit Naturheilkunde jetzt die letzten Tage beschäftigt habe, habe ich natürlich als erstes an die Germanen gedacht. Schamanische Naturheilkunde. Vielleicht kannst du uns mal so kurz nahebringen, wer waren eigentlich die Germanen und was hat es da mit den Schamanen auf sich?
Wow, das sind natürlich echt schwierige Fragen. Ja, wer waren die Germanen? Ich meine, das halt, wir denken dann eh schon immer in so Kategorien, ja, dass wir das halt irgendwo müssen wir das labeln, in irgendeine Schublade stecken. Ich glaube, einfacher ist, wenn man einfach von unseren Vorfahren spricht. Das meine ich jetzt auch gar nicht jetzt wieder so rein genetisch, weil keiner von uns weiß, wer deine Uhren sind. Aber die halt vor uns hier waren. Hier in diesem Land, wo wir halt jetzt uns auch, wo wir jetzt rummachen, sind vorher halt andere gewesen. Und das andere war, was du gefragt hast mit einem schamanischen Hintergrund. Naja, die Menschen, die früher hier gelebt haben, haben offensichtlich sehr nah an der Natur gelebt. Man hatte auch deswegen im 19. Jahrhundert so ein Geschichtsbild aufgebaut, dass man die direkt primitiv genannt hat, jetzt im Vergleich zu den anderen antiken Kulturen wie
Die Stotterer,
Römer.
ja.
Oder, ja, genau, die halt schöne, tolle Dinge gebaut haben oder in Ägypten, Zweistromland. Und weil man sowas hier halt nicht findet und wenn überhaupt dann irgendwelche Steinkreise von irgendwelchen unbehauenen Steinen, hat man eher so das Bild gehabt. Die Menschen, die vorher, vor uns, alles was vor Römerzeit war, Oder noch während der Römerzeit auch. Alles, was hier in Mitteleuropa gelebt hat, wären irgendwelche Primitiven. So. Aber das ist offensichtlich gar nicht der Fall, sondern das ist, wir hatten eine Hochkultur, da bin ich überzeugt davon. Aber die ist halt keine Zivilisation. Und die hat eben nicht diesen urbanen Lebensstil aufgebaut, sondern eben ganz eng in der Natur gelebt. Und da stellt sich dann gar nicht mehr die Frage von so einem Wort wie Naturheilverfahren, weil ich glaube, die Trennung von Mensch-Natur, die war da ganz anders. Der Baum war vielleicht der Tempel, da musste man keinen bauen. Und dann ist man da sowieso in einer ganz anderen Verhältnis zur Natur, als das dann die städtischen Zivilisationen haben. Das ist vielleicht ein Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation. Das ist nicht das Gleiche. Zivilisation ist dieses Zivis, Bürger, da geht schon Rechte los und so weiter. Während in Natur ist, die Natur ist das Recht. Also du lebst halt mit der Natur.
Ja, mit der Natur im Einklang, ne? Es ist schade, also dass so viel Wissen eigentlich auch verloren gegangen ist. Oder bei manchen Familien, haben wir gerade drüber geredet, auch gerade so noch in Österreich, Schweiz, die Menschen, die auch in den Bergen leben, da wurde noch so, werden Traditionen noch weitergegeben.
Ja.
Und sind das sehr spannend, weil ja nicht nur darüber geredet wird, welche Kräuter sind wichtig, welche Kräuter verwendet man bei Verletzungen oder bei Erkältungen, sondern da wird auch wirklich gelernt, zu welcher Jahreszeit kann ich die ernten, um welche Uhrzeit kann ich die ernten. Ja? Blüten werden nur geerntet, wenn die Sonne am höchsten steht, und welche Blätter dürfen nur bei Tau geerntet werden oder wo darf kein Tau mehr drauf sein. Das ist schon wahnsinnig spannend, oder? Ich finde es ein bisschen schade, dass wir das so hier in der Stadt verloren haben.
Ja, das ist so viel altes Wissen. Hey, selbst wenn du so ein Asterix-Heft dir anguckst, und ich ziehe einen Großteil meiner Bildung aus Comics, da ist der Druide. Und der braucht eine goldene Sichel, also auch da schon. Ne? Das ist auch so ein ganz alchemistische, oder Alchemie ist letztens auch aus diesen ganzen Dingen rausgewachsen, dass halt alles miteinander verbunden ist und dass es halt nicht egal ist, wie du das abschneidest oder wie du es abrupfst oder wann oder so, sondern dass auch das schon dazugehört. Und da ist ganz viel Wissen natürlich verloren gegangen. Vor allem, glaube ich, in der Zeit der Hexenverfolgung. Da hat man das wirklich ausgemerzt.
Ja.
Ja, und das ist auch genau der Anfang dann von dem, was wir moderne Wissenschaft nennen und Aufklärung. Und dann in letzter Konsequenz dann, was daraus gewachsen ist, dann auch so Pharmaindustrie und so weiter. Das mit den Hexenverfolgungen ist das weggebracht worden. Aber ich schätze, wenn wir jetzt wirklich von germanischer Zeit reden, also da haben die Leute, glaube ich, so eng mit der Natur auch gelebt und das auch so gesehen, eine beseelte Natur. Das ist auch gar nicht so irrational, wie sich das Leute vorstellen. Ja, der beseelte Pflanze, aber hey, wir wissen heute, Pflanzen sind Lebewesen. Und dann gibt es auch so großartige Leute, auch bei uns, wie den Wolf-Dieter Stoll, den du bestimmt auch kennst. Der sagt es ja auch und der ist Wissenschaftler. Man hatte halt früher dieses ganzheitliche Verhältnis. Also eine Pflanze hat eine gewisse Eigenschaft, genauso wie Metalle oder wie Steine, Kristalle und so weiter. Und da ist wirklich richtig viel Wissen verloren gegangen. Ne?
Ja. Na, nicht nur das Wissen über die Pflanzen selber, sondern auch, die kannten ja auch die Mondphasen genau.
Auch das, ja, das ist übrigens auch interessant, weil du weißt ja, eins meiner Lieblingssteckenpferde ist auch die Himmelsscheibe von Nebra.
Ja.
Auch sehr interessant, weil es auch aus unserer Gegend kommt oder aus unserem Land kommt und unsere Vorfahren hier sind. Und bei der Himmelsscheibe von Nebra und auch bei vielen anderen archäologischen Städten, die wir haben, da ist auch diese, ganz wichtig, diese exakte Ausrichtung, astronomisch gesehen, so auf die, beispielsweise auf die Wintersonnenwende, dass du halt genau diesen Zeitpunkt festlegst. Und ich habe mich oft gefragt, so, warum, oder fragst mich immer noch, warum muss es eigentlich so exakt sein? Warum so akkurat? Warum so präzise? So, ich meine, du kannst ja mit der Jahreszeit surfen und dann kriege ich schon mit, wenn es jetzt Winter wird. Und der Bauer, der muss auch nicht wissen, oh, heute ist der 21. März, jetzt sähe ich. Sondern der Bauer, der schaut jedes Jahr, jetzt ist so die Zeit. Und das mag in einem Jahr anders sein als beim anderen. Und da habe ich mich oft gefragt, warum wollte ich so präzise wissen? Und ich vermute, dass es durchaus mit so einer Idee zu tun hat, dass du halt für gewisse Dinge brauchst du den exakt richtigen Zeitpunkt, das richtige Zeitfenster.
Ja.
Und ich glaube, dass es damit zu tun hat.
Ja, das habe ich schon oft gehört. Also es gibt sogar heute noch in Russland Menschen, die wirklich zu einer bestimmten Mondphase Holz fällen.
Mhm.
Das Vollmondholz. Und das muss auch richtig krass sein. Also das ist auch nie anfällig, das hält automatisch warm. Also es ist ein ganz anderes Holz, als wenn man es halt einfach irgendwann fällt.
Klar, bei Heilpflanzen gibt es doch auch. Johanniskraut zum Beispiel. Ja. Wann wird es geerntet? Zum Johannistag, 21. Juni. Und das ist dann genau wiederum die Sommersonnenwende. du musst jetzt vielleicht nicht exakt an dem Tag ernten, aber um diesen Dreh rum. Und da entfaltet halt diese Pflanze ihre beste Qualität. Und bei anderen Pflanzen ist es wieder anders. Und das ist dieses alte Wissen. Und okay, da ist viel verloren gegangen, viel wurde ausgemerzt, aber spannend ist ja auch, Jana, oder dass wir heute in Zeiten leben, wo das alles wieder kommt.
Ja.
Weil es letztens auch inneres Wissen ist, weil wir Menschen eigentlich
wenn wir auf die Intuition hören.
Ja, genau, sind damit verbunden so. Es gilt eher darum, das wieder zu entdecken. Ja.
Ja, auch gerade Rituale, die viel gemacht wurden, sind Räuchern. Also das finde ich ganz interessant. Weihrauch kommt immer mehr in Mode, Weihrauchöl, was ja gut gegen Entzündungen ist, was auch im Mittelalter ja ganz groß im Kommen war.
Räuchern, ja, so ist es. Das ist auch ein großes Ding. Übrigens auch hier, ich meine, wir kommen aus Sachsen, ja. Erzgebirge, ja. Das ist immer noch, wir haben es ja schon gesagt, in den Bergen, da sind oft halten sich so Dinge oft länger. Und im Erzgebirge ist es auch so. Die Erzgebirge sind auch sehr erdige Menschen. Ja, da hat das immer noch so eine Tradition mit dem Räuchern. Aber tatsächlich sehen wir das in vielen Naturvölkern. Bei Indianern zum Beispiel ist das auch ein ganz großes Thema gewesen. Ne? Räuchern, da geht ganz viel über Räuchern. Ob es die Friedenspfeife ist oder Salbei, mit dem man räuchert und so. Das ist fast ein tägliches
Böse
Ding.
Böse Geister austreiben, reinigen. Mhm. Und es wird heute auch immer mehr gemacht und man hört es auch immer öfter. Ne? Also so, ich mache es ja wirklich schon über viele Jahre. So am Anfang wurde man noch so ein bisschen belächelt. Mittlerweile ist es aber schon wieder so, dass man sagt, ja, das hilft gut. Weißer Salbei, schön als Tee, als Räucherung. Und man findet es auch wieder in den Geschäften. Das finde ich sehr erstaunlich.
Und ich finde, das ist auch nicht so irrational. Weißt du, ich selber sehe mich als Freigeist, aber schon als vernünftigen Mensch. Ich bin erstmal bei vielen Dingen skeptisch und denke drüber nach. Aber diese Räuchergeschichten, das ist nicht einfach nur irgendwie so ein Esoterik-Ding, sondern ich meine, auf der materiellen Ebene ist es völlig klar, dass in Heilberufen, dass du dich desinfizierst, die Hände wäscht und so, in den Kliniken, das ist die ganze Zeit gemacht. Da hätte man im 19. Jahrhundert auch drüber gedacht, was macht denn der? Bis man auf einmal erkennt, hey, das ist sinnvoll. Und sowas wie Räuchern, das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, nur halt auf der feinstofflichen Ebene. Also es ist diese Pheromone, Kräuter und so weiter, die wirken halt in das Feinstoffliche rein. Und das erscheint mir jetzt nicht so unvernünftig, dort dass es da halt so einen Einfluss gibt. Und dann ist es halt einfach Tradition, Erfahrung, und auf die wir halt da zurückgreifen können, dass man halt, wir müssen jetzt nicht selber bei Null anfangen und uns überlegen aus dieser riesen Pflanzenwelt, was räuchern wir am besten, sondern da wissen wir, nimm mal Salbei oder so, oder gibt mehrere Dinge, je nachdem, was man halt will. Und ja, das wirkt. Also meine Frau macht das auch gerne und ich habe auch so ein Gefühl, das trägt auch dazu bei, so eine Wohnung, Studio, Arbeitsplatz, wo auch immer, das halt ein angenehmes Ambiente zu schaffen.
Ja, und das Schöne ist, man kann es heutzutage schnell recherchieren, ne? Also wenn ich jetzt irgendwas habe, man braucht halt wirklich nur im Internet gucken. Und da sind mittlerweile so viele tolle Seiten, die darüber aufklären, was man wann nehmen kann, was es für Naturheilmethoden gibt. Und als ich die letzten Tage so recherchiert habe, ne, es geht ja wirklich, also Schröpfen, habe ich auch schon mal probiert bei Rückenschmerzen, Akupunktur, chinesische Medizin, das ist ja riesig. Geht weiter, ja, Salben, Ölen haben wir schon gesagt, Kräuter, Räuchern. Aber Akupunktur ist ja auch mittlerweile was mittlerweile jetzt auch schon wieder der Arzt anwendet.
Ja, richtig. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch Kind war, du warst auch voll belächelt.
Ja,
so.
Ja.
Dann war das so fast so Esoterik und so Akupunktur, aber irgendwie auch spannend. Ja, heute bezahlst du die Krankenkassen. Es gibt halt Ausbildungen in Deutschland. Aber klar, das, Akupunktur auch super spannend, weil das ist auch so ein Beispiel für dieses alte Wissen. Und altes Wissen ist eben auch ein anderes Weltbild, was für dieses Wissen sorgt. Ja? Ich meine, wir heute haben halt dieses materialistische Weltbild und wir erkennen halt nicht, dass der Mensch auch dieses seelische, feinstoffliche hat. Und deswegen kommt man oft nicht zum richtigen Ergebnis, weil halt immer beides ist. Und altes Wissen geht aber davon wie selbstverständlich aus, dass eben Körper und Geist eine Einheit bilden. Und gerade so Länder wie in dem Fall ist es ja China, das sind konservative Länder, im wahrsten Sinne des Wortes. Indien ist vielleicht noch krasser. Das ist, ich sage immer, das konservativste Land der Welt im Sinne von dem, was das Wort wirklich heißt. Also konservieren. Das konserviert was ganz Altes. Weil die haben die schauen auf so eine lange Linie zurück. Deren Schriften sind zum Teil schon Jahrtausende alt und erneuern sich immer wieder. Die kopieren das immer wieder ab. Das heißt, du hast in Ländern wie China, und da ist es in Zeiten des Kulturkampfs, ist da auch viel verloren gegangen. Aber hey, das Land ist so groß, viel ist natürlich erhalten geblieben. Aber China und Indien, die sind wie so Fahrkarten in eine andere Zeit. Also da kannst du echt eben aus lang zurückliegenden Zeiten Wissen ziehen, was bei uns auch geht, aber bei uns tatsächlich ist vieles von diesem Gewissen dann eben so Geheimwissen. Das ist dann irgendwo verschwunden hinter irgendwelchen Logenmauern und so weiter. Und
dann gibt es so Familienrezepte, die nicht weitergegeben dürfen.
Oder so, ja. Aber gut, Familien, da so lange Linien, die jetzt wirklich über Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückreichen, haben wir ja auch alle nicht. Ja. Aber in Indien eben schon, oder in China, weißt du, so Ayurveda in Indien beispielsweise, sagen, ja. Das ist ja was Uraltes, das Wort sagt es schon, das Veda, das kommt aus dem vedischen Zeitalter. Und hey, wer weiß genau, wann das vedische Zeitalter war, aber es ist auf jeden Fall ewig lange her, also richtig lange her. Und dass da sozusagen dieses Ayurveda heißt ja so, das Veda des Ayur, gibt es ja verschiedene Veden, die verschiedene Schwerpunkte haben. Ayurveda geht es halt auch eben um Gesundheit. Aber das ist ganz, ganz altes Wissen, das vedische Wissen. Die Inder selber geben ja noch größere Zeiträume an, aber selbst aus unserer westlichen wissenschaftlichen Sicht ist es offensichtlich richtig altes Wissen. Und das haben wir natürlich so in Europa nicht. Ich meine, das wäre wie wenn wir jetzt irgendeine Schrift rausziehen, die aus vorrömischer Zeit ist oder sowas, wo es um Körper geht. So was haben wir hier nicht. Ja. Wir müssen dann eher gucken, dass wir das innere Wissen wieder anzapfen.
Ja, aber ich finde, es geht schon bei einfachen Sachen los, wie Ernährung. Na, also Indien weiß ich auch, dass selbst in den Krankenhäusern jeder, der eine gewisse Krankheit hat, bekommt ein anderes Essen. Was ja bei uns auch gar nicht mehr so ist, wo ich immer denke, wie kann das sein, dass ein Krankenhaus so voll ist mit Menschen, die so viele unterschiedliche Krankheiten haben und alle kriegen dasselbe Mittagessen?
Ja, aber ich sag dir, in indischen Krankenhäusern, da gibt es auch welche, da bist du froh, wenn du überhaupt was zu essen kriegst. Ja, es ist ja wirklich die Wahrheit. Ich meine, das ist natürlich ganz anders sozial organisiert als jetzt Deutschland oder ja. So. Aber tatsächlich, das ist auch, vielleicht können wir drüber reden, das ist interessant. In Indien ist es, glaube ich, in den meisten Krankenhäusern, ich weiß nicht, so viele Krankenhäuser, Gott sei Dank, eigentlich gar nicht. Aber dort ist es so, dass deine Angehörigen kümmern sich um dich.
In den Krankenhäusern?
Ja, und die bringen dir auch dein Essen so. Mm. Die kochen für dich. Deine Angehörigen, die kommen dann jeden Tag und bringen dir das. Es ist dann dort vielleicht sogar möglich, dass du in dem Krankenhaus auch mitlebst, solange dein Liebster dort liegt und dich um den kümmerst. Und da gehört auch das Essen dazu. Und dann, gut, es geht halt in Indien, das könnte man bei uns gar nicht machen so.
Nee, das darf man, glaube ich, auch gar nicht. Ich lag mal im Krankenhaus, meine Mama hat es immer reingeschmuggelt und so.
Wahrscheinlich darf man das gar nicht.
Ja, genau. Ist mal was Anständiges.
aber tatsächlich ist es so. Und das hat vielleicht, es hat natürlich viele Nachteile, weil wenn du eben keine Angehörigen hast, dann bist du auf Gnade irgendwie von dem Krankenhaus angewiesen, dass du da halt ein bisschen was bekommst. Das ist wirklich auch ein Problem. Aber der Vorteil davon ist halt, das trägt ja dann auch zur Heilung bei, weil deine Liebsten, deine Familie halt permanent auch da ist. Du bist zwar im Krankenhaus, aber du wirst trotzdem, die kümmern sich um dich so. Ja. Und das hat wahrscheinlich auch einen ganz großen Einfluss auch auf deine Genesung, schätze ich mal.
Ja, na das geht ja auch hier immer mehr verloren, ne? Dieses Mehrgenerationenhaus, was auch gerade noch so in Österreich ist, die das Wissen weitergeben, da leben halt noch so 4-5 Generationen in einem Haus. Ne? Das haben wir hier gar nicht mehr.
Ja, das finde ich auch traurig. Und ich habe es auch nicht. Ja? Also ja. In meinem Leben auch. Das ist wahr.
Ich habe auch einen guten Freund aus Indien. Und wenn wir immer so miteinander skypen, ne, der fragt dann immer so, wo bist du und warum ist da niemand? Ich sage, naja, ich bin zu Hause. Und er sagt, wie lebst du allein? Er war völlig geschockt, dass ich als Frau alleine hier lebe. Und er sagt, warum bist du nie bei deinen Eltern?
Keine Geräusche jetzt.
Ja. Und wenn bei ihm im Hintergrund, da wuseln 10 Mann rum und dann gucken sie alle noch in die Kamera und sagen alle noch Hallo. Und, aber das ist so dieses, auch die haben da tatsächlich so ein Unverständnis, wie es sein kann, dass noch eine Frau oder überhaupt, dass man hier alleine lebt. Ne? Das ist für die. Aber dadurch geht, denke ich, auch wirklich viel Wissen verloren.
Ja. Andererseits will ich es auch nicht so tragisch sehen, weil es ist halt auch der Lauf der Zeit und wir sind moderne Menschen. Und das ist auch letztens auch eine Stärke von unserer europäischen Kultur, ist auch das, was man so Humanismus nennt. Also der Einzelne hat auch einen großen Wert, also auch dieses, dass du selbst auch Verantwortung hast. Und wir reden jetzt dann echt eben auch über Länder, wo das eben durchaus anders ist, wo die Familie viel wichtiger ist. Und es hat Vor- und Nachteile. Ja, es hat Vorteile, klar, man ist in dieser Gemeinschaft drin, aber Nachteile sind auch, das ist auch ein Mangel an Freiheit. Also du musst dann auch,
keine Privatsphäre.
Und gerade in so Länder wie Indien oder auch in der arabischen Welt, wenn du dich dagegen die Normen oder Werte deiner Familie stellst, kannst du auch ganz schnell dann voll ausgestoßen werden, während du bei uns halt auch, und das, da glaube ich schon auch daran, dass das auch gut ist, also bei uns auch darum geht, dass du als Mensch dich selbst entfaltest und selbst wenn dein Vater sagt, nein, du musst jetzt die Arbeit machen, ja, das die Möglichkeit hast, deinen eigenen Weg zu gehen. Also das halte ich schon auch für eine Stärke. Aber klar, der Vorteil von diesen großen Familien und Sippen ist halt dieser Zusammenhalt. Und wenn du eben harte Zeiten hast und bist krank, dann sind dort Leute, die sich um dich kümmern. Ja.
Das zusammen kochen, zusammen Kinder erziehen.
Bei uns geht es mit Geld, du musst halt die Leute bezahlen dafür. Und dann kannst du Glück haben, du hast dann da Personal, also Ärzte und Pfleger, die das mit Liebe machen und mit denen, die dir gut tun. Aber du kannst halt auch Pech haben und kommst da dann irgendjemand, der einfach keine Zeit für dich hat oder dich einfach ignoriert oder sowas.
Ja, wenn man selber, sage ich mal, nicht so die Ahnung hat, ne? Wir geben ja richtig viel Geld aus für Naturheilkunde. Ist ja Wahnsinn, wie viel Geld wir heute so wieder reinstecken, um wieder dieses alte Wissen anwenden zu können. Oder zu Menschen zu gehen, die es noch anwenden können.
Mhm. Wobei ja letztens ist es auch eine Stärke von dem, was wir Naturheilkunde nennen, dass es eben gerade nicht so viel Geld kostet. Dass es oft einfache Lösungen sind. Ey, wenn ich mir schaue, was so eine Familie jeden Monat an Gesundheitskosten aufwendet für diese Versicherung, das ist ja auch krass. Ja. Also das ist auch völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Weißt du, heute überall Geiz ist geil. Wir können mit relativ wenig Geld kannst du dich hier ernähren. Nahrungsmittel sind günstig bei uns und das ist auch okay so, also das will das ja nicht ändern. Aber das Verhältnis, was man ausgibt für Krankenversicherung und für Lebensmittel, das ist ja völlig aus dem Gleichgewicht. Manche geben für Krankenversicherung vielleicht 2-3 Mal so viel aus wie für Lebensmittel.
Das ist traurig.
Und ich meine, man hört schon an den Worten, das ist ja dann nicht richtig, weil Lebensmittel, das brauchst du zum Leben. Das ist eigentlich das Erste. Krankheit ist ja dann nicht der Normalfall, das ist ja dann die Ausnahme. Und natürlich ist es jetzt nicht verkehrt, dann eine gewisse Vorsorge zu treffen, ist keiner vorgefeit. Aber die Hauptenergie sollte doch bei den Lebensmitteln sein, das, was dich am Leben erhält.
Ja.
Und bei uns ist aber das war völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Und,
Davon ist deine Gesundheit abhängig. Ne?
Ja.
Aber ich finde, die Menschen geben auch immer wieder mehr jetzt für Lebensmittel aus. Ne? Also Biomärkte, die springen ja gerade irgendwie wie Pilze aus dem Boden. Wahnsinn, du hast mittlerweile an jeder Ecke einen Bioladen.
Ja, da tut's
mir. Die Leute fahren auch wieder mehr raus. Also ich sehe es auch hier in Dresden. Die fahren wieder zu den Bauernhöfen, machen dort Bestellungen, verzichten immer mehr auf Fleisch. Also selbst so Vegetarier, veganes Leben, ne? das wird auch immer mehr.
Es steigt das Bewusstsein darüber. Und das ist auf jeden Fall gut. Und dann, was sich daraus fächert, was ist dann hier wieder hier? Ist dann wieder jedem seine eigene Sache, also was dann daraus macht, welche Diät für dich richtig ist. Aber überhaupt, dass es mal bewusster wird,
dass die Menschen mal drüber nachdenken überhaupt, ja. Finde ich auch richtig klasse.
Wobei man auch sagen muss, es ist letztens aber auch ein Erste-Welt-Problem, ja, das muss man auch sagen. Ich habe es beim Thema Ernährung schon oft drüber gesprochen und manche Leute, weil ich bin auch so ein Allesesser. Und das ist, ich sage auch nicht, dass ich da Vorbild sein will für andere, aber es ist halt auch aus meinem Lebensstil sozusagen gewachsen, weil ich halt auch so viel rumgereist bin und ich halt dann immer mich anpasse. Und dann muss ich schon sagen, so dieses, es ist ein Erste-Welt-Problem, dass wir uns überhaupt aussuchen können, wie wir uns ernähren. In den meisten Zeiten und für die meisten Menschen ist eher so eine Dschungelphilosophie, das, was gerade da ist, freudig und Hauptsache, wir haben überhaupt was.
Ja. Ja, das kann man auch verstehen. Also ich bin Vegetarierin schon seit 5-6 Jahren jetzt. Und als ich natürlich bei meinen Großeltern damit ankam, dieses absolute Unverständnis. Ne? Die haben auch gesagt, wir waren froh, wenn wir als Kinder überhaupt was zu essen hatten.
Mhm.
Und ihr lasst es weg und sagt, hey, es ist gesund. Ne? Also, es ist schon,
aber haben sie es gelernt, haben sie es verstanden?
Ja, was heißt verstanden? Sie haben es, ich würde mal sagen, akzeptiert. Respektiert, ja. Aber so wirklich verstehen tun die das nicht. Ich kann es auch verstehen, dass sie es nicht verstehen. Ne? Also ja. Ich meine, die hatten wirklich als Kinder nichts zu essen. Ja. Und die essen heute auch alles und die sind über alles glücklich. Und selbst wenn du fragst, was ist dein Lieblingsessen, dann sagen die, wir essen alles gern, weil wir hatten das als Kinder einfach nicht.
Aber Jana, ist es nicht manchmal schade, wenn du dann bei Oma, Opa mal eingeladen wirst an einem Sonntag, weil er vielleicht Geburtstag ist oder weil, was weiß ich, ja, wie es halt ist in der Familie, mal bei Oma essen.
Mhm.
Das ist, hat ja auch eine Art Ritualcharakter,
ja,
oder? Was die Menschen verbindet.
Ja.
Und das ist der Nachteil, finde ich, wenn man sich zu sehr auf eine Diät spezialisiert, egal was,
ja,
dass man dann da dann sozusagen eine extra Wurst ist. Passt natürlich jetzt nicht, wenn du egal bist, du eine extra. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist halt irgendwie eine Sonderbehandlung.
Ja, ich glaube, man darf sich selber nicht so ausschließen.
So. Genau, weil das ist so wichtig irgendwie. Und gerade das ist auch auf Reisen, habe ich das gelernt, weil du ja oft auch mal bei anderen Leuten bist. Und dann in anderen Ländern ist es noch viel wichtiger, weißt du? Essen ist essentiell und das ist so ein ganz altes Kulturding. Es bringt Menschen beieinander. In vielen Ländern hat das auch was Rituelles, es wird vor dem Essen gebetet und so weiter. Das ist, wenn du da dann stehst und sagst, nee, bitte nicht von dem. Das geht gar nicht, weil das ist ein armes Land und die haben extra jetzt den Hammel hier geschlachtet. Das ist für den Tag, weil es ein Festtag ist. Jetzt kommst du an, also bist vielleicht auch eine Art Ehrengast, weil du dort in dem Dorf gerade bist. Und, Und dann lehnst du den Hammel ab. Das kann ja schon fast ein Affront sein.
Ja.
Weißt du, so.
Ja,
oder zumindest irgendwie,
ja,
irgendwas, was die Leute traurig macht. Und bin ich jetzt nicht gut genug? Koche ich jetzt nicht gut für den? Und, weißt du?
Unterschiedlich. Also meistens ist wirklich, ich esse ganz normal mit, bis auf, dass ich eben das Fleisch weglasse. Aber bis jetzt hatte ich tatsächlich immer Glück. Also gerade so meine Freunde aus Indien, die essen ja auch all kein Fleisch.
Ja, aber es ist natürlich auch so, wenn du mit deiner Oma bist, ist ja dann deine Familie. Und dann ist es auch unser Recht, sich mal weiterzuentwickeln. Und dann werden die das auch akzeptieren. Anders ist es halt wirklich, wenn du so auf Reisen unterwegs bist, gerade auch außerhalb unserem Kulturraum, ey, dann ist es, glaube ich, schon hilfreich, sich so anzugewöhnen. Wie sag mal, when in Rome, do as Romans do. Also wenn du in Rom bist, machst du wie die Römer. Und wenn du in Pakistan bist, dann machst du wie die Pakistani.
Ja.
Und wenn du da zu viele Bedingungen stellst, ob das jetzt deine Ernährung ist oder ob das ist, wie dein Übernachtung ausschaut oder Hygienestandards, also, ja, dann kannst du das halt nicht machen. Aber wenn du wirklich so reist, dann mach dich frei von solchen Dingen.
Aber man reist ja, um die anderen Kulturen kennenzulernen. Ja. Und dann macht man das natürlich auch möglichst mit, wenn man wirklich an der anderen Kultur, an dem Land interessiert ist. Also ich war auch viel im Ausland und habe da auch immer versucht, mich möglichst anzupassen. Weil man will ja auch viel mitnehmen. Ne? Man will ja auch hier dann auch viel weitergeben. Mhm. Und es gibt dann auch so gewisse Sachen, die man hier auch immer wieder umsetzt.
Genau. Und weil du sagst, du bist Vegetarier. Ich war ja lange in Indien. In Indien war ich auch Vegetarier.
Ja.
Also es ist ja dann auch so. Das indische Indien ist vegetarisches Land und dann passt mir auch dem an. Und ich laufe dann auch nicht rum, so irgendwie dann, hey, wo kann ich jetzt doch noch irgendwie so eine Hartwurst irgendwo so auftreiben, ist oder nachts heimlich. Nee, hey, wenn ich, dann lebe ich so. Und das hat mir auch null gefehlt, muss ich, das sage ich auch ganz ehrlich. Also Indien, das war fast wie ein Jungbrunnen. Also das hat mich echt fit gemacht, auch so körperlich. Wobei das, glaube ich, nicht nur an der Ernährung liegt, sondern auch einfach an meinem ganzen Lifestyle, kam so viel Energie. Mhm. Aber auch das, ja klar, dann ernährt man sich ja mal vegetarisch. Und es war dann auch wirklich krass, wo ich dann das erste Mal wieder Fleisch gegessen habe. Das ist wirklich, wenn du das bewusst dann wahrnimmst, das hat halt echt Wirkung auch auf den Menschen, das ist keine Frage. So,
Hattest du dann wieder total Probleme, Fleisch zu essen, oder was?
Überhaupt nicht, ne? Nee. Das war dann, sogar in Indien haben wir dann Fleisch gegessen, da waren wir bestimmt schon 10 Monate unterwegs. Aber dann kamen wir nach Rajasthan und dort gibt es auch so eine islamische, so eine Mogul-Tradition, die gehört auch zu Rajasthan. Da ist er dann auch, das war jetzt nicht in Rajasthan, aber auch in Nordindien, Taj Mahal und so. Also diese islamische Kultur, diese Mogul-Kultur. Und die sind natürlich nicht vegetarisch. Und dann, ey, ich bin immer so, wenn ich jetzt dort bin, dann esse ich halt mal so ein Mogul-Hammel-Ragout oder sowas. Und ey, das war wirklich witzig. Kannst du erzählen. So. Das haben wir dann gegessen. Auch dann schon darauf Wert gelegt, dass es Qualität hat. Also haben wir auch ein bisschen was gezahlt. Schon ein relativ gutes Restaurant. Und haben wir dann so Hammel-Ragout gegessen. Das war gar nicht so viel, nur so 3-4 Stücke. Aber es war so krass, die Wirkung. Das kann ich dir echt sagen. Die Wirkung ist halt Erdung. Und zu dem Zeitpunkt, wir sind mir noch barfuß rumgelaufen. Und ich merke schon, wenn ich laufe, also ey, wie viel Druck auf einmal auf meinen Füßen ist. Ich bin schwerer als vorher. Und dann denkst du dir, erst das bildest du dir ein. So. Aber es war wirklich so, wir sind dann aus diesem Hammel-Ragout-Etablissement raus in eine Fahrradrikscha gestiegen. Und der Typ hatte auch total Mühe, uns zu transportieren. Das ist wirklich krass. Der muss in die Pedale treten. Und dann dreht er sich immer um so und schaut, was ist denn da los? Hängen da hinten noch Leute und halten fest. Und echt, meine Lady und ich sitzen da drin. Und es war so krass. Wir waren so schwer. Es war halt echt wirklich Erdung. So. Aber das ist auch das. Erdung ist ja aus meiner Sicht eben auch etwas, was wichtig ist.
Ja.
Und das sind wir, die Menschen, vielfältig. Weißt du, es gibt Menschen, da würde ich sagen, isst mal ein bisschen weniger Fleisch, weißt du? Aber es gibt andere, wo ich auch sage, boah, für dich wäre echt Erdung mal gut, isst doch mal ein ordentliches Steak oder sowas. Mhm. Ist so.
Ja, ich kenne viele, die zur Erdung mal Fleisch essen, so 1-2 Mal im Jahr. Genau. Die sagen so, ich muss mich jetzt erden, jetzt esse ich mal ein Steak.
Ja, genau. Das
ist schon echt interessant. Was hast du sonst noch so in Indien gemacht an Naturheilkunde, Yoga oder was?
Kann ich eigentlich nicht wirklich was beisteuern, sage ich dir ganz ehrlich. Also mein Leben in Indien war eher wild und eher auf, also auch dort viel in der Natur. Also habe da echt eine ganze Weile auch in der Natur gelebt.
Von dem auch viele Tempel und...
Ja, aber das Ding ist, den Tempel habe ich angeschaut eher so aus dem Interesse halt für die Kultur. Ja. Aber nicht, um irgendwas Spirituelles zu finden. Das sage ich dir ganz ehrlich, das... Mein Weg auch, oder mein Yoga, weil Yoga heißt da letztens nichts anderes als Vereinigung mit Gott oder dem Großen oder wie auch immer. Also mein Yoga geht so direkt ins Leben. Ja. Ich bin am Anfang dort in Indien, war ich ganz offen. Ich habe mir gesagt, hey, Indien, zeig mir mal. Ich bin bereit, alles zu lernen. So. Und es hat mir sehr schnell gezeigt, dass dieser Yoga-Weg, auch der Weg in Ashrams, der Weg bei irgendwelchen Gurus und so, ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Das hat mir Indien sofort gezeigt, ganz am Anfang. So. Sondern mein Ding ist auch, und das ist wirklich meine Natur. Ich sage jetzt auch nicht, dass das der richtige Weg ist. Du musst da deinen finden. Ja, so. Aber genau. Für mich, das ist wer ich bin. Ich bin halt echt auch Rock'n'Roll. Ich bin auch echt Abenteuer, wild. Und das brauche ich auch irgendwo. Oder gerade das war mein Weg. Und der führt mich dann überall hin, ob das in der Natur ist, in die Wildnis oder ob das in die Städte ist und mit allen möglichen Menschen zusammen. Und das ist mein Weg. Und ich kann jetzt da nicht sagen, dass ich mich jetzt da. Also ich habe mich nicht viel in Ashrams oder so aufgehalten und dementsprechend auch keine Kurse oder sowas gemacht. Aber ich habe unglaublich viel gelernt. Also auch, und da gehört natürlich auch das Lernen über Heilkunst hin. Und lass mich da eins noch sagen. Wir benutzen ja gerne den Begriff Medizin. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo das jetzt wirklich etymologisch, also Wortherkunft genau, wie das zu erklären ist. Aber weißt du, Medizin, das ist die Medizin hier. Medi, die Mitte und die Scene, die Szene hier. Das ist, wo Medizin sich abspielt. Und damit habe ich mich beschäftigt. Wow, rundum. Ohne aber jetzt irgendwelche, mir da jetzt wirklich spezifisches Wissen oder so anzueignen. Ne? Ja. Aber die Medizin, mit der habe ich Verbindung aufgenommen.
Aber alleine sage ich mal darüber, was zu erfahren. Ich habe eine Sendung von dir gesehen, da hast du geredet über Malta.
Oh ja.
Mit deiner Frau zusammen.
Ach, großartig.
Und ich fand es so toll, ohne Mist, dass ich dann wirklich 3 Monate später nach Malta geflogen
Echt,
bin. Das war letztes Jahr im Februar. Ja, geil.
Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, weil
Nein, ich habe genau die Tempel und alles krass, so besucht und bin auch extra gleich Februar, weil ich dachte, okay, da sind wenig Touristen und da kannst du dir das alles nochmal angucken. Und es war halt auch einfach die Neugier. Also es hat auch gar nichts irgendwie Spirituelles irgendwie damit zu tun. Aber ich fand schon geil, so da einfach mal zu stehen und das so trotzdem so ein bisschen reinzufühlen.
Ah, sehr schön.
Ja, aber war deine Sendung.
Ey, das freut mich wirklich, wenn da so ein bisschen Inspiration auch rausgeht. Weil in der Tat, ich meine, Malta, das ist auch sowas, das ist
Meine Mama hat schon immer viel davon geredet.
Ganz, ganz besonderer Ort. Es ist ja tatsächlich so, wenn wir uns mit den alten Dingen beschäftigen, wir denken immer, Ägypten, Pyramiden und so. Und ist auch großartig. Ich meine, ich war öfter in Ägypten und so. Ah, okay. Ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Darum geht es ja auch überhaupt nicht. Es geht nur darum, so Orte wie Malta, das ist auch komplett irgendwie vom Schirm verschwunden von den Leuten, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Da sind ja tatsächlich die ältesten Tempelruinen der Welt, von denen wir wissen. Also die ältesten. Das ist älter als was da in Ägypten und so rumsteht, diese alten maltesischen Tempel. Und die haben echt eine besondere Ausstrahlung, auch Kraft auch. Und da geht es auch gerade so um diese weibliche Energie, um die Erde, um Mutter Erde. Und das hat natürlich auch, wenn wir von Gesundheit reden, da sind wir wieder bei der Medizin. Mhm. Natürlich Erde, Mutter, dieses Weibliche. Ja, das ist Malta. Sag ich schon den Namen, Malta. Ja, großartig.
Ich fand es mega faszinierend, einfach da zu stehen und zu wissen, so krass, das war so der erste Tempel überhaupt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so unfassbar einfach. Und dann hatte ich so Momente, wo ich sage, ich will eigentlich momentan gerade gar nicht hier weg. Einfach nur hier stehen und das irgendwie genießen, weil man es ja doch nicht mehr so schnell dann wieder hat. Aber war eine geile Reise, also hat sich gelohnt und war dann eine ganze Woche nonstop unterwegs.
Großartig, das freut mich echt zu hören. Ja, sehr schön, ne?
Und das ist ja auch eine tolle Inspiration, ne, wenn man Menschen so das geben kann. Meine Mama hat schon immer davon geredet und dann habe ich die Sendung von dir gesehen und habe gesagt, gut, okay, jetzt.
Cool, da könnte ich vielleicht mal ein Format draus machen, so Franks Reisetipps oder
sowas. Stimmt, das ist eine gute Idee. Perfekt, da haben wir auch schon mal eine ganze Menge erfahren. Hast du noch so ein kleines Resümee für uns?
Naja, weil eigentlich wir jetzt über Naturheilkunde sprechen und wie gesagt, ich bin da keine Expertise und verkaufe euch so, ja, ich gebe euch Gesundheitstipps. Das ist nicht mein Hauptthema. Da gibt es so viele gute Leute, die wirklich auch vom Archetyp her Heiler sind. Und ich habe da auch ein bisschen was davon, aber bei mir geht es, glaube ich, eher so auch um Weltbilder, so, das ist, glaube ich, eher meine Expertise. Und wenn ich ein körperliches Gebrechen habe, dann gebe ich mich auch 100% in die Hände von Menschen, die halt diese Heilerenergie auch voll haben. Aber weil wir so über Naturheilkunde gesprochen haben, entscheidend ist für mich der ganzheitliche Ansatz. Es geht auch nicht darum, Naturheilkunde gegen Schulmedizin einander auszuspielen. Ich habe selber jahrelang im Rettungsdienst gearbeitet und ich weiß, welche Stärken auch die Schulmedizin hat. in der Notfallmedizin zum Beispiel, das ist, wenn du da einen guten Notarzt hast, fantastisch, was da passiert zum Teil. Ja. Und wenn ich selber in der Situation wäre, ob jetzt durch irgendeine Krankheit, Herzinfarkt oder einen schweren Unfall, wie dankbar du sein kannst, wenn da qualifizierte Hilfe kommt. Und da ist dann auch Handauflegen nicht das, was es braucht, sondern da braucht es erstmal Adrenalin rein oder Schmerzmittel, allein Schmerzbekämpfung. Mm. Also es geht nicht, das gegeneinander auszuspielen, sondern letztens das zu vereinen. Es war einfach gesagt, Schulmedizin ist halt materialistische Wissenschaft, die die materialistische Körper das anschaut. Und Naturmedizin bringt vielleicht mehr diesen feinstofflichen Aspekt noch rein. Bring beides zusammen und dann scheint mir das der richtige Weg zu sein.
Ja, ich denke, es ergänzt sich auch wirklich gut. Genau. Also man, wie du schon sagst, ne, man sollte die Schulmedizin nicht ausschließen. Und es gibt auch wirklich gute Ärzte, die einer gute Tipps geben. Ging mir selber auch so, die gesagt haben, Mensch, wenn du das und das nicht willst, okay, aber probier mal das aus, geh mal zur Akupunktur oder mach mal dies und das und jenes. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Ärzte natürlich auch da, ja, die haben es ja auch aus einem bestimmten Grund gelernt. Ne?
Klar, so ist es. Die meisten, die Ärzte sind auch so ein Heiler-Archetyp. Ja, ja. Und auch klar,
auch alle sind Helfer-Syndrom.
So ist es, ja. Sonst wären die diesen Weg vielleicht gar nicht gegangen, die meisten auf jeden Fall. Ja.
Aber ich würde mir eher wünschen, dass sich das wirklich noch mehr ergänzt. Und jetzt in Österreich gibt es auch eine ganz, ganz tolle Klinik, die auf Schulmedizin basiert, aber tatsächlich mit Naturheilkunde das Ganze ergänzt, mit Kräutern, mit Tees, mit Salben und sowas, glaube ich, das fehlt hier noch so.
Das, genau. Dass es kein Widerspruch ist, was gegeneinander arbeitet, sondern sich ergänzt, es zusammenpasst. Und ich glaube, das kann man auch so als kleines Resümee ziehen. Ja, ja. Also, dass es darum geht, dass diese Dinge zusammenwachsen, dass wir etwas Ganzheitliches erreichen und nicht gegeneinander ausspielen. Ne?
Ja, und dass es auch nicht mehr die Ärzte sich so spalten lassen. Ich finde, man muss es auch alles mehr verbinden, auch gerade so die Psyche mit der Krankheit. Viele Krankheiten haben eine psychische Ursache. Dass man, ne, dass nicht der eine Arzt das macht und der andere Arzt das.
Genau, und nicht das gegeneinander ausspielen. Auch, dass der Arzt der Schulmedizin auch nicht die Sorge haben muss, da wird ihm etwas von seiner Kompetenz genommen. Ja. Sondern im Gegenteil, es bereichert ihn vielleicht noch. Also der Arzt hat seine Stellung wird nicht kratzen. Wie gesagt, ich kenne auch Ärzte, die wirklich hervorragende Arbeit leisten und da bemüht sind. Also das wäre aber auch gut. Keine Panik. Das ist keine Konkurrenz vom anderen. Das eine ist keine Konkurrenz für das andere. Das
ist, die einfach mehr miteinander zusammenarbeiten und wir vielleicht dann irgendwann auch mal Heilpraktiker in der Klinik haben, die mit den Ärzten zusammenarbeiten. Das wäre richtig toll, oder? Mhm. Perfekt, Frank. Ich danke dir. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir, Jana.
War für sehr Kaffee auch. Ja.
Ich bin ein Kenner bei Kaffee und muss sagen,
ich bin auch ein Kaffeeliebhaber.
Aber das habe ich auch erwartet in Dresden. Ne? So eine Kaffeehauskultur.
Ja. Genau. Perfekt. Dankeschön und bis bald. Jo.